das jedenfalls vor einiger Zeit doch die Gemüter etwas erschüttert hat. Allerdings in unserer schnelllebigen Zeit, jetzt schon wieder 4 Monate her, verflacht es dann wieder erstaunlich schnell. Vielleicht mit Gottes Gnade wollen wir es neu vor unser Herzen stellen. Wir haben diesen Vortrag genannt, was kommt auf uns zu, und man könnte es auch stellen, oder ich möchte stellen, unter die wichtigste Frage im Leben eines Menschen: gibt es Heilsgewissheit? Oder weiß ich, dass ich Vergebung meiner Schuld habe? In Anlehnung an diese Tsunami-Katastrophe, das war Tsunami, kannten vorher wahrscheinlich die wenigsten, dann aber ist es in aller Munde gewesen, einfach die große Hafenwelle. Man merkt es nicht auf dem Meer selber, da hebt es sich oft einen halben Meter oder einen Meter. Und dann waren die japanischen Fischerboote auf See und kamen zurück und ihr Dorf war zerstört. Deswegen nannten sie es die große Hafenwelle, das heißt einfach Tsunami. Und es haben einige damals bei diesem Ereignis, zweiten Weihnachtsfeiertag, Lukas 21 zitiert: es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Also ein Zitat aus der Wiederkunftsrede unseres Herrn. Und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Also man kann schon sehen, wie die Verunsicherung zunimmt. Und ich habe womöglich Matthäus 24 hier schon einmal vor Jahren aufgegriffen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber wir kennen ja diese berühmte Ölbergrede, die Wiederkunftsrede unseres Herrn. Und da lesen wir in Matthäus 24, Vers 1: und Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm des Tempels Gebäude. Und er sprach zu ihnen: seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Ich sehe das zunächst auch mal prophetisch-typologisch. Er ging hinweg von dem Tempel. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt den Tempel. Die Gegenwart Gottes war bis Golgatha, bis Pfingsten in Jerusalem. Um Gott anzubeten, musste man nach Jerusalem kommen. Gott wohnte tatsächlich in einem Gebäude von Steinen, die Menschenhände zusammengefügt hatten. Das ist ja alles anders geworden. Jetzt sind wir der Tempel des Heiligen Geistes und hier also, er geht hinweg. Die Jünger traten zu ihm. Das ist das Kennzeichen eines Nachfolgers Jesu. Er naht sich Jesus und sie zeigen ihm wahrscheinlich mit einem gewissen Stolz des Tempels Gebäude, denn der jüdische Tempel galt als das schönste Gebäude im römischen Machtbereich. Er war das 8. Weltwunder, er war nicht von der Höhe, aber von der Ausdehnung her das damals größte Gebäude der antiken Welt. Und es sagte der Augenzeuge der Zerstörung Jerusalems, Flavius Josephus: wer den Tempel nicht gesehen hat, hat nie etwas Schönes in seinem Leben gesehen. Und jetzt sagt der Herr hier: es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und ich muss bekennen, ich habe dann früher einfach weitergelesen und die Jünger fragen dann am Ölberg, wann wird das geschehen und so weiter. Und habe hier etwas nicht bedacht, dass eigentlich in diesem Vers, in diesem zweiten Vers irgendwie schon ein Hinweis ist über das, was danach kommt. Denn wir können uns nicht vorstellen, was sich im Herzen eines jüdischen Menschen abgespielt hat bei so einer Aussage. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir würden vielleicht etwas Ahnung davon bekommen, wenn wir uns versetzten, meinetwegen, wir hätten den 9. oder 10. September 2001. Was am 11. September passiert ist, hat sich herumgesprochen, der Tag, an dem die Welt stillstand. Und uns würden Amerikaner voller Stolz diese Symbole ihrer wirtschaftlichen Dominanz zeigen, diese Twin Towers in New York, Manhattan. Und ich würde ihm sagen, siehst du das alles? Es wird kein Stockwerk auf den anderen bleiben, das nicht zerstört werde. Und er hätte mir das geglaubt, der Schock in seinem Herzen ist noch immer nicht vergleichbar mit dem Schock in den Herzen der Jünger, als der Herr diese Aussage macht, kein Stein bleibt auf dem anderen. Denn der Tempel war für sie nicht die Symbolkraft wirtschaftlicher Dominanz, sondern war ihre völkische, religiöse, ethnische Identität, ihr Ein und Alles. Die Juden haben für den Tempel ihr Leben weggeworfen wie nichts, nachzulesen bei Josephus, der jüdische Krieg. Und so wird ein Kennzeichen dieser letzten Tage Schockwellen sein. Das ist sozusagen irgendwie schon ein Schlüsselhinweis, eine unwahrscheinliche Erschütterung. Naja, und dann kam der 11. September. Dann kamen andere Ereignisse, vielleicht wieder nicht so dramatisch, aber doch auch Schockwellen. 26. April 2002. Ein gewisser Robert Steinhäuser erschießt im Johann-Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 14 Lehrer und 2 Teenager und dann sich selber. Schockwelle, dann wieder abgeklungen. Dann kam der 3. September letzten Jahres, Beslan, Geiselnahme, hunderte Tote, in erster Linie Kinder. Schockwelle, hat sich wieder beruhigt. Ja, dann kam der 26. Dezember. Interessanterweise, genau ein Jahr zuvor, im Jahre 2004, in Persien ist es Erdbeben und in der Stadt Bam werden inoffiziell 50.000, offiziell 23.000 getötet. Aber dann kam dieses Ereignis buchstäblich aus heiterem Himmel mit, schätzt jetzt, 300.000 Toten. Und es sagte Kofi Annan, dieses Desaster war so brutal, so schnell, es ist so folgenschwer, dass wir immer noch um Fassung ringen. Nun, das hat sich inzwischen auch gegeben, andere Ereignisse, Todesnachrichten. Aber das war die erste Zeit. Der Spiegel schreibt, es erinnert an die Höllenvision von Hieronymus Bosch, dieser holländische Maler. Kinder hängen in den Bäumen, Urlauber liegen tot in den Stränden, Menschen liegen unter den Trümmern begraben. Und zurück zu Matthäus 24, vielleicht auch hier einige Sätze, die aus meinem Munde einigen schon bekannt sind, aber es ist jetzt nur am Rande erwähnt. Der Herr bringt ja dann auf die Frage der Jünger diese bekannten Sätze, Kriege, Kriegsgeschrei werdet ihr hören, ein Volk wieder das andere, ein Königreich wie das andere, es werden sein Erdbeben, teure Zeiten, Seuchen hin und her, das ist der Anfang der Wehen. Was sind das für besondere Kennzeichen? Vielleicht ein Hinweis, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, dass es eine Zeit sein muss, wo die Kommunikation doch schon weiter fortgeschritten ist. Denn wenn vor 200 Jahren ein Krieg war, dann hat man das nicht wahrgenommen, zum Beispiel in der Türkei. Es sei denn, man ist selber da rekrutiert worden oder hineingeraten. Aber da gab es noch nicht diese Kommunikationsmöglichkeiten wie heute. Aber sonst, ja, Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte hat es ja immer gegeben. Was ist hier das Besondere? Und der entscheidende Satz ist der Vers 8, das ist der Anfang der Wehen. Und man spricht in der rabbinischen Theologie, Matthäus schreibt ja für die Juden, von den Wehen des Messias. Und das sind die Gesetze der Schöpfung. Je näher die Geburtsstunde rückt, hier diese Geburtsstunde der neuen Welt, die der Messias bringen will. Die Welt versucht ja jetzt eine neue Weltordnung zu schaffen, die übrigens immer schneller vor unseren Augen ersteht. Aber jetzt dieses Friedensreich, das der Messias bringen wird, je näher diese Stunde kommt, desto mehr wird sich das beschleunigen. Wir wissen es ja von der Schöpfungsordnung her, je näher die Geburtsstunde rückt, desto regelmäßiger, desto heftiger, desto intensiver kommen diese Wehen in immer kürzeren Abständen. Und das wird das Kennzeichen sein. Und das registrieren nun auch Weltmenschen, wie sich die Dinge beschleunigen. Es ist das Deutschland vor 10 Jahren, ja vor 5 Jahren, nicht mehr vergleichbar mit dem von heute, besonders auf moralisch-ethischem Gebiet. Da haben sich dramatische Beschleunigungen eingestellt. Und nur ein Hinweis, wie sich das steigern wird, das, was der Herr hier anstößt, kommt im Buch der Offenbarung buchstäblich zu seinem apokalyptischen Höhepunkt. Und eines herausgegriffen, schaut, er spricht von Erdbeben. Und die Erdbebenrate hat sich so beschleunigt, um all die großen Erdbeben aufzuzählen, wir haben sie schon wieder vergessen, was da gelaufen ist. Da war eben vor mehr als einem Jahr Persien und dann inzwischen wieder andere und wieder ein Nachbeben. Offenbarung 16, Vers 18. Und es wurden Blitze und Stimmen und Donner. Und es war ein großes Erdbeben, wie solches nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden gewesen sind, solch Erdbeben so groß. Also es kommt ein Mega-Erdbeben, buchstäblich zum Höhepunkt der Apokalypse. Wäre ich ein Politiker, müsste ich sagen, es geht bergauf, es wird besser, die Talsohle ist durchschritten, wir sehen Licht am Ende des Tunnels, nun so müssen Sie reden als Politiker. Aber von der Bibel her kann ich nur sagen, keine Angst, liebe Geschwister, die nächste Katastrophe, die nächste Schockwelle kommt bestimmt. Kommt bestimmt. Das ist der biblische Realismus, daran müssen wir uns gewöhnen. Und da will ich eben das Wichtigste herausgreifen, dass wir uns darauf vorbereiten, in geistlicher Hinsicht. Es hat dieses Tsunami-Beben schon gewisse kosmische Auswirkungen gehabt, wenn auch noch minimal. Es soll sich die Erdachse um 8 cm, die Magnetpole um 2,5 cm verschoben haben. Auch die Rotationsgeschwindigkeit hat sich geändert, aber eben in solchen Bereichen, dass das normalerweise nicht wahrzunehmen ist. Aber es sagte jemand, die entscheidenden politischen Impulse werden nicht mehr von Revolutionen ausgehen, sondern von Katastrophen, die eine völlig neue Situation offenbaren. Und ich möchte jetzt nicht dogmatisch, aber darauf hinweisend, Bibelstellen aufgreifen, wo uns eine Erschütterung in Sichtbaren gezeigt wird als Bild für eine geistliche Erschütterung. Ein Erdbeben ist in der Bibel gewöhnlich das sichtbare Abbild für das, was Gott eigentlich aufzeigen will, im Unsichtbaren geschieht. Eine Stelle ist der Prophet Amos. Das ist für mich eine erstaunliche Prophetie. In Amos Kapitel 8, da heißt es, nachdem Gott beklagen muss, wie sein Volk genau das Gegenteil von dem macht, was er ihnen geboten hat. Amos Kapitel 8, Abvers 7, der Herr hat bei sich dem Ruhm Jakobs geschworen, niemals werde ich diese ihre Taten vergessen. Sollte nicht um solcher Taten willen das Land erbeben müssen und alle Bewohner trauern, ja, es soll sich heben wie die Wasser des Nils und sich senken wie der Strom Ägyptens. Zur selben Zeit, spricht Gott, der Herr, will ich die Sonne am Mittag untergehen und das Land am hellen Tage finster werden lassen. Ich will eure Feiertage in Trauer und eure Lieder in Wehklagen verwandeln. Wissen wir, bei welchem Ereignis die Sonne am Mittag unterging, verfinstert wurde? Bei der Kreuzigung. Das war in gewisser Hinsicht die größte Erschütterung und weil Gott nichts vergisst, weil alles registriert ist, deswegen wurde alle Schuld der Menschheit auf einen Unschuldigen gelegt, weil Gott eben nicht vergisst, aber uns vergeben möchte. Diese Sonnenfinsternis, war das eine natürliche oder eine übernatürliche Sonnenfinsternis? Übernatürlich. Warum? Der Bruder ist ziemlich informiert, also hat mehrere Gründe. Zunächst mal eine natürliche Sonnenfinsternis dauert maximal 8 Minuten und die dauerte ja 3 Stunden. Und das andere hat er gesagt, es war Ostern immer zur Zeit oder Passat zur Zeit des Frühling Vollmonds und da gibt es bestenfalls eine Mondfinsternis. Eine Sonnenfinsternis gibt es unter natürlichen Gegebenheiten nur bei Neumond, nicht bei Vollmond. Und dann eben, es erbebte die Städte, und wie das hier heißt, das ist also eine erstaunliche Aussage. Und wer weiß, wo erwähnt ist, dass bei der Kreuzigung Jesu die Erde erbebte? Steht das Bei Lukas steht das, bei Matthäus steht das, bei Markus steht das, bei Johannes. Ihr lacht so, so ist das Insiderlächeln. Also wer wagt es? Ist ja auch meine Methode, wie ihr wisst, Koma, das griechische Wort für Tiefschlaf, in der Verkündigung zu verhindern. Matthäus. Und warum? Unsere modernen Theologen sagen, weil es nur bei Matthäus steht, das ist Gemeindetradition, wurde später hinzugedichtet. Nicht so, so denkt man eben in der deutschen Theologie. Es hat einen ganz anderen Grund. Matthäus schreibt für die Juden. Und für die Juden wurde alles erschüttert. Denn das, was jahrhundertelang gegolten hat, das Gesetz, der Tempeldienst, das verheißene Land, das Priestertum, alles weggenommen, kein Stein blieb auf den anderen. Das war eine ungeheure Erschütterung. Und dann heißt es auch noch wiederum, nur bei Matthäus, bei seiner Auferstehung war ein großes Erdbeben. Was hat das die Römer gejuckt, dass da am Ende ihres Imperiums ein Tempel zerstört wurde? Wenn jetzt die Nachricht käme, ja, darf ich das so sagen, in der Hoffnung, dass ich niemandem zu nahe trete, ganz aktuell, als der Papst stirbt, 2. April, wer war da erschüttert? Die Protestanten oder die Katholiken? Oder müsst ihr heute sagen, Evangelikalen, waren auch viele Protestanten erschüttert, obwohl dieser Papst, wollen wir mal unterscheiden zwischen Person und Lehre, eine menschliche Größe hatte. Das war irgendwie schon ansprechend. Aber wir wissen, wer wirklich erschüttert war. Die, die also an diesen Lehren Roms und an diesen Papst als Stellvertreter Christi und so weiter wirklich hingen, für die war das die Erschütterung. Die war nicht gespielt. Eine weitere Bibelstelle wäre Psalm 82, die Verse 4 und 5. Das hat er etliche. Da heißt es, nachdem Gott beklagen muss, dass die Richter auf Erden, die Recht sprechen sollten, wiederum alles auf den Kopf stellen, so wie es heute eigentlich aussieht, schaffet Recht dem Armen und der Weise und helft dem Elenden Bedürftigen zum Recht. Er rette den Geringen und Armen und erlöst aus der Gewalt der Gottlosen. Und dann heißt es in Vers 5, sie lassen sich nichts sagen und sehen nichts ein, sie tappen dahin im Finstern. So sieht es heute aus, unbelehrbar, ideologisch vernebelt und tappt dahin im Finstern. Darum wanken alle Grundfesten der Erde. Und vielleicht noch eine Stelle, die hat dann ein Bruder wissen wollen und sagt, wo steht das genau im Zusammenhang mit diesem Tsunami, muss ich daran denken, Jesaja 24, man nennt Jesaja 24 bis 26 die Apokalypse des Jesaja. Und da heißt es in den Versen 19 und 20, es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen, die Erde wird taumeln wie ein Trunkener. Daran hat dieser eine Bruder denken müssen. Und wird hin und her geworfen wie eine schwankende Hütte, denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen kann. Und liebe Freunde, für mich ist so eine jetzt geistliche Erschütterung dieses Antidiskriminierungsgesetz, das in der EU-Verfassung enthalten ist und durchgesetzt werden muss von den EU-Richtlinien her, die Frau, die dafür gesorgt hat, schon vor Jahren, dass das in die EU hineinkommt und dass eben die Lesben und Schwulen ausdrücklich geschützt sind, heißt Claudia Roth, als sie damals noch EU-Abgeordnete war. Und im Zuge dieses neuen Antidiskriminierungsgesetzes kann eine normale Familie überhaupt nicht mehr eine Klage einreichen, aber es können ein homosexuelles Pärchen. Also die ausdrücklich geschützt sind, im Grundgesetz ursprünglich noch die Familie, sind jetzt die Perversen. Es ist alles auf den Kopf gestellt worden. Das sind Erschütterungen und wir haben es zum Teil gar nicht wahrgenommen. Und deswegen lässt womöglich Gott im Sichtbaren manch so eine Erschütterung zu. Und es haben einige Stimmen gesagt, das war ein Gericht Gottes, dieser Tsunami. Und da würde ich aber sagen, große Vorsicht. Nun, man nannte da bei Phuket da in Thailand, dass die Sau von 6 Meilen und da brach es herein aus heiterem Himmel. Aber es gibt genügend Beispiele von Sri Lanka, wo Leute, weil sie in der Kirche waren, weggespült wurden. In einem Fall ein Pastor, es bricht die Welle herein, er springt reflexartig hoch, kann sich am Kreuz festhalten, die ganze Gemeinde weggespült. In einem anderen Fall ein gläubiger Mann von seinen 11 Kindern, glaube ich, alle weggespült. Es sind also Leute bewahrt worden, weil sie in der Kirche waren, und Leute weggespült worden, weil sie in der Kirche waren. Und deswegen haben wir das einleitend vorlesen lassen aus Lukas 13. Es gab in der antiken Welt dieses Vergeltungsdenken, die Nemesis. Wenn du rausgehst, dir fällt ein Ziegel auf den Kopf, aha, du hast Böses getan. Das ist sozusagen die strafende Gerechtigkeit. Und der Herr durchbricht das. Und deswegen sagt er, meint ihr, dass die 18, Lukas 13, Vers 5, auf die der Turm von Siloa fiel und sie erschlug, sündiger waren als die anderen Bewohner zu Jerusalem? Ich sage, nein, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Und das, was wir daraus lernen sollten, ist nicht mit dem Finger auf die zu zeigen, die es da erwischt hat. In besonders Indonesien, Banda Aceh oder in Sri Lanka. Sondern, dass wir abrufbereit sind. Das sind die Vorwarnungen Gottes. Es kann plötzlicher sein, als wir denken. Dass wir abrufbereit sind, dass wir Buße tun. Dass wir erschüttert werden. Gewöhnlich bekehren sich Leute aus einer Erschütterung heraus. Ich habe gestern den Richard Haberkamp übersetzt. Es ist jetzt gerade dieses Treffen der Westeuropa-Mission. Und jetzt gehört ja Frankreich und Belgien zu den am wenigsten mit dem Evangelium erreichten Ländern. Da bekehren sich in Afrika buchstäblich unübertrieben tausende Mal mehr als in diesen Ländern. Und da sagte der Richard Haberkamp, als er da in den 80er Jahren Bibelstunden machte, die erste Woche waren 30 Leute, die zweite Woche waren 60 Leute, die dritte Woche waren 90 Leute, und sie haben jeden Monat in Belgien 10, 20, 25 Leute getauft. Und sagt er jetzt, seit den 90er Jahren hat sich da was geändert, ich mache diesmal Bibelwoche, es sind beim ersten Mal 10 Leute da, bei der zweiten Bibelwoche 7 Leute da und bei der dritten Bibelwoche nur noch einer da. Und die, die sich heute bekehren, sind in erster Linie aus zerrütteten Verhältnissen. Leute, die Erschütterungen durchgemacht haben, die aus ihrem sicheren Trott, in der uns der Materialismus da hineingebracht hat, irgendwie herauskatapultiert wurden, sei es durch Droge, sei es durch Krankheit, sei es durch Krisen, Ehescheidungen und so weiter. Ich habe heute Nacht wieder Zeugnisse gelesen von Leuten, die schwere Unfälle hatten, gelähmt dann da lagen, am Ende waren, um Hilfe schrien, innerlich, äußerlich. Und der Herr in seiner Gnade hat sie errettet. Und das, was wir also daraus lernen sollen, wir sollen abrufbereit sein, und das umso mehr, als noch einmal laut biblischer Prophetie, liebe Geschwister, ist wiederum biblischer Realismus, nicht politischer Optimismus, alles erschüttert werden wird. Es kommt der Super-Tsunami, wenn ich so sagen darf. Hebräer 12, da sagt Gottes Wort, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal zeigt an, dass das Bewegliche verwandelt wird, weil es geschaffen ist, damit allein das Unbewegliche bleibe. Darum, weil wir empfangen ein unbeweglich Reich, lasset uns also Gott dienen, ihn zu gefallen in Zucht und Furcht, denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Gott sagt, es wird alles erschüttert werden. Und spätestens, liebe Freunde, am Sterbelager, da haben wir unseren persönlichen Super-Tsunami. Da ist all das, worauf ich mich jetzt im Sichtbaren verlassen kann, was mir Vertrauen gibt in meine eigene Kraft, meine biologische Maschine, die ist dann am Ende, spätestens da. Und es ist manchmal Gnade Gottes, wenn er gewisse Vorschattungen gibt, dass auf einmal jemand einen Schlaganfall hat und erkennt, ich bin ja gar nicht mehr so in Kontrolle meiner Dinge. Oder der Nächste kriegt die Nachricht, er hat MS oder Parkinson oder sonst etwas. Das sind Erschütterungen. Und ich kann hier leicht reden, liebe Freunde, ich kann mir das im Prinzip ja auch nur schwer vorstellen, weil ich dann Gottes Güte, ein bisschen übertrieben formuliert, gar nicht richtig weiß, wann ich letztes Mal im Krankenhaus war. Aber es kann schnell anders sein. Es kann schnell anders sein. Das ist das, was wir daraus lernen sollten. Seid abrufbereit. Wenn ihr nicht Buße tut, ihr werdet genauso umkommen, sagt der Herr. Und das ist das, was man eben immer weniger hören möchte. Der Tsunami zerstörte und tötete überraschend. Es ging kein Wind. Niemand warnte. Keiner ahnte das Unheil. Die Menschen gingen am Strand spazieren, baden oder ihrer Arbeit nach. Die erste Todeswelle türmte sich erst vor der Küste auf, um dann mit brachialer Gewalt Land und Leute unter sich zu begraben. Hinter ihr folgten weitere. Die Inselparadiese im Indischen Ozean wurden für Zehntausende zur Hölle. Ich habe zu meinem Schwiegervater gesagt, der Schweizer ist. Meine Frau ist Schweizerin und dadurch ist mein Schwiegervater Schweizer. Das erklärt das Geheimnis. Er hat gesagt, gratuliere, kein Schweizer war dabei. Oh, sagte er, man schätzt 500. Man hatte nichts gehört von Schweizern hier. Man hörte von Holländern, von Schweden, von Deutschen, die da in dieser Flutwelle weggespült wurden und bis jetzt zum Teil immer noch nicht aufgetaucht sind oder noch nicht identifiziert, aber nichts von Schweizern. Und dann war sogar ein Zeugnis von jemandem abgedruckt in einer französischen Zeitschrift. Ein Mann aus der Westschweiz, aus Yverdon, er berichtete, sie hatten die Koffer schon gepackt. Seine Frau war schon weggegangen und er ging aus irgendeinem Grund nochmal zum Strand und dann sah er den Strand faszinierend schön verändert. Das Wasser war zurückgewichen und er war angetan von dieser natürlichen Schönheit und dann sieht er in großer Entfernung so eine Wasserwand. Und auch die war von einer Faszination, dass er da steht, wie angewurzelt und dahin starrt. Und dann merkt er, das kommt ja auf mich zu. Und das hat ja die Geschwindigkeit einer Boeing. Das ist bei 700 bis 800 Stundenkilometer. Da könnt ihr euch vorstellen, wie schnell er da noch laufen kommt, wie weit er da noch kommt. Er dreht sich um, er läuft vielleicht 5, vielleicht noch 10 Schritte. Und dann war er, wie er sagte, wirklich wie in einer riesigen Schleudermaschine. Und durch ein Wunder kann man das fast nur sagen, hat es überlebt. Sonst hätte er nicht dieses Zeugnis geben können. Und es erinnerte mich, diese Schlagartigkeit, diese Unerwartigkeit, diese Plötzlichkeit an ein Zitat aus dem Propheten Zephania. Das sagt Gottes Wort in Zephania 1, die Verse 2 und 3. Ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der Herr. Ich will Menschen, Vieh, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer wegraffen. Ich will zu Fall bringen die Gottlosen. Ja, ich will die Menschen ausrotten vom Erdboden, spricht der Herr. Denn jetzt der letzte Vers aus Zephania Kapitel 1, der Vers 18, er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Jetzt das hebräische Wort Eres für Land, das kann heißen das Land Israel oder auch die Erde. Hier möchte man jetzt fast hoffen, dass es nur das Land Israel gemeint ist. Denn dort, wo das letzte Mal wirklich die ganze Erde in dem Sinne verdilgt wurde und das Gericht kam, das war die Sintflut und es haben Spötter früher die Leute, die gespottet haben über die Sintflut, gesagt, nur zur Zeit der Sintflut haben Wassermassen so eine katastrophale Wirkung gehabt, also noch eine größere als eben bei diesem Tsunami. Und jetzt kann man sagen, was bleibt, was ist das Wichtigste, Heilsgewissheit, aber ist das für junge Menschen, die eben noch Vertrauen haben in ihre biologische Maschine, in ihre jugendliche Kraft, ist das ein aktuelles Thema? Und lasst mich da etwas erwähnen. Ihr kennt doch da die Gefährdetenhilfe, ist ja gar nicht so weit weg, Hückeswagen. Und kennt den Hans-Jürgen Eichblatt, oder? Den sieht aus wie die erste Ableitung von Kemal Atatürk nach dem zweiten Waldbrand mit so einem riesigen Schnauz. Hat ja so armenische Vorfahren und immer strahlend kenne ich den. Und da hat er mir Folgendes erzählt. Er war 19 Jahre alt, es war, glaube ich, auch in Hückeswagen. Und hört den Barzani predigen und ist angesprochen und weiß, er sollte sich bekehren. Und als er da zögert, auf einmal nimmt ihn seine Freundin, 16 Jahre alt, nimmt ihn so und sagt, lass uns gehen, lass uns das Leben genießen, wir sind noch so jung. Und die gehen aus der Versammlung hinaus und sind keine paar Meter gegangen, die waren so ineinander eingehakt. Auf einmal macht es einen Ruck. Es war ein betrunkener Mercedes-Fahrer die Straße hochgekommen. Sie wird voll aus seinen Armen rausgerissen. Er sieht im Scheinwerfer, wie sie ein Salto dreht, auf dem Kopf landet, tot. Aber da muss man sich mal vorstellen, da sagt die buchstäblich keine Minute vorher, lass uns gehen, lass uns das Leben genießen, wir sind noch so jung. Und dann liegt die tot auf der Straße. Bazan hatte die schlimmste Nacht seines Lebens. Der Vater, sowieso Atheist, hat dann seinen ganzen Hass auf Gott über ihn ausgegossen. Und was ist das für ein Gott? Und euer lieber Gott und so weiter. Ihr könnt euch ja das vorstellen. Und dann sagte mir der Hans-Jürgen, er hat sich dann mit 29 bekehrt. Er sagt, dann hätte ich da nicht diesen Schritt getan, dann wäre es restlos vorbei gewesen. Und er war in alle mögliche Kriminalität hineingeraten und er hat ja seine Bekehrung, seine Nachfolge, seine Umkehr wirklich ernst genommen. Und er brauchte dann Jahre, um all die Schuld abzubezahlen, weil er eben konsequent sein wollte, die er da in diesen 10 Jahren sich angehäuft hatte. Und von daher kommen wir zu dem Wichtigsten, zu dem Entscheidenden bei all diesen Ereignissen und der schnelllebigen Zeit, wo niemand mehr garantieren kann, dass er am nächsten Tag noch unter den Lebenden ist. Das Allerwichtigste, was ist da das Entscheidende? Wonach hat die Welle gefragt? Ob ich gesund bin oder nicht? Ob ich reich bin oder nicht? Ob ich Ausländer bin oder nicht? Mann oder Frau, alt oder jung? Nein, die hat alles weggespült. Und das Einzige, was den Unterschied machte, habe ich Vergebung meiner Schuld oder nicht? Für die Ewigkeit. Das ist der einzige Unterschied. Wie der Herr sagt, eine wird angenommen, die andere wird verworfen werden. Und das ist ja das große Vorrecht, das wir haben, dass wir wissen dürfen, dass wir Vergebung unserer Schuld haben. Und ich möchte das zusammenfassen anhand der letzten Worte Jesu vom Kreuz illustrieren, aufzeigen. Wir wissen ja, ich habe das wahrscheinlich hier schon mal erwähnt, warum wir die 4 Evangelien haben. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Ihr seid gute Bibelschüler. Ist nur ein Blickwinkel, die 4 Naturen Jesu. Matthäus der König und Matthäus hatte die ganz typische Königsstruktur, das Evangelium. Markus der Knecht, Lukas der Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine 4 größeren Widersprüche, denn wenn jemand König ist, ist er nicht Knecht, wenn jemand Mensch ist, ist er nicht Gott. Und das wird ja in Jesus von Nazareth in einer Weise harmonisiert. Das ist so ein Reichtum, das ist göttliche Weisheit, Schlichtheit, Schönheit, Einmaligkeit. Wir wissen nicht, wie reich wir sind durch Gottes Wort. Aber jetzt, man kann diese 4 Evangelien auch von diesem Blickwinkel der 4 Opfer nehmen. Matthäus das Sündopfer, Markus das Schuldopfer, Lukas das Friedensopfer und Johannes das Brandopfer. Und danach sind die verschiedenen letzten Worte. Matthäus, kennen wir, wird berichtet, wie Jesus laut ruft, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama sabachthani. Und dann heißt es, er schrie abermals laut und verschied. Das gleiche steht bei Markus, er rief mit lauter Stimme, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, er rief abermals laut und verschied. Das ist natürlich jetzt bewusst so geführt, weil man hat das Sünd- und das Schuldopfer. Matthäus das Sündopfer, Markus das Schuldopfer, außerhalb des Lagers verbrannt, der Herr weiß sich als Verworfener und deswegen wird dieser Schrei herausgegriffen. Und der Inhalt des 2. Rufs, den wir bei Lukas lesen, bei ihnen nicht erwähnt. Übrigens ist das die einzige Stelle, wo Jesus seinen Vater angesprochen hat mit Eli. Sonst nennt er ihn Vater oder seinen Vater, denn hier war die Verbindung zwischen ihm und seinem Vater unterbrochen. Das ist die Macht der Sünde und das war das Allerschlimmste. Sünde, ja Trennung, und dass er diese Trennung für dich und mich auf sich genommen hat, das war für ihn das Allerfurchtbarste. Das können wir überhaupt nicht nachempfinden, von Natur aus sind wir entfremdet im Leben, das aus Gott ist. Das war für ihn das Allerschlimmste. Und hier dieser Ruf, Eli, Eli. Jetzt nicht mehr die persönliche Beziehung, sondern der ferne Gott, so wie eigentlich der Mensch auch redet, der keine persönliche Beziehung zu Gott hat, redet von Gott irgendwie, man merkt es, als jemand, wo eben keine persönliche Verbindung da ist. Lukas berichtet uns den Inhalt des 2. Schreis Jesu. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, das Friedensopfer, es ist die Verbindung wiederhergestellt. Und Johannes berichtet nicht, was Jesus mit lauter Stimme gerufen hat. Denn Johannes war der einzige Jünger, der unter dem Kreuze stand. sondern was der Herr womöglich mit einer leisen Stimme, jedenfalls steht der Ipen, also er sagte, noch gesprochen hat, es ist vollbracht. Griechisch der Telestai. Also noch einmal, Matthäus und Markus berichten den ersten Schrei, er ruft mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Lukas, den Inhalt dieses zweiten Rufs, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, und dann mit normaler, um nicht zu sagen sanfter oder schon sterbender Stimme, Tetelestai. Es ist vollbracht, übersetzt Luther. Bezahlt, getilgt, erledigt. Und das ist nun das Entscheidende. Dieses kleine Wörtchen. Man hat in Ägypten ein antikes Anwaltsbüro ausgegraben und hat festgestellt, dass wenn eine Sache juristisch erledigt war, dann kam so ein Stempel drüber, Tetelestai. Bezahlt, getilgt. Nicht mehr relevant. Und zur Zeit der römischen Cäsaren, wenn man im Gefängnis saß, damals war die Buchführung einfacher, da waren die Gefängnistür angenagelt, warum man vor Cäsar schuldig war. Und Paulus nennt das den Schuldbrief. Und wenn man diese Schuld bezahlt oder abgesessen oder beglichen hatte, wurde der durchgestrichen und drüber dieses eine Wort geschrieben, Tetelestai. Die Sache ist gerichtlich erledigt. Und so sagt uns jetzt die Schrift, ist jeder Mensch vor Gott schuldig. Jeder hat einen Schuldbrief. Bei der einen steht mehr, bei der anderen steht weniger drauf. Und jetzt der Blick hinter das Kreuzesgeschehen im Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 14. Getilgt hat er den Schuldbrief, der durch die Satzungen wider uns stand, und hat ihn aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Das ist jetzt das Entscheidende. Nicht an die Kirchentür. Es ist gut, in die Gemeinde zu kommen. Es ist gut, in die Versammlung zu kommen. Aber er hat ihn ans Kreuz geheftet. Da wurde die Schuld bezahlt. Und ich muss zum Kreuze kommen, das heißt meine Bankrotturkunde bei Gott abgeben. Und liebe Freunde, das ist nun diese Botschaft auch dieser letzten Worte. Wenn man weit weg bleibt vom Kreuz, das heißt, sich vor Gott nicht als Sünder erkennt und bekennt, denn jeder Mensch, der ehrlich in die Gegenwart Gottes kommt, der wird sich vor Gott demütigen. Und der nur etwas von der Heiligkeit Gottes erkannt hat, der ruft, wehe mir, ich vergehe, wie ein Jesaja. Oder ein Hiob, von dem Gott bezeugt, dass keiner so fromm ist wie er. Er sagte, ich tue Buße in Sack und Asche, als er Gott schaut. Und all dieses Gerede heute von allen möglichen Erfahrungen und Erlebnissen und so weiter, wo angeblich der Geist wirkt. Das Erste, was der Geist wirkt, ist, dass er uns überführt, dass er uns unsere Abgründe aufzeigt. Und wenn ich also weit weg vom Kreuz bleibe, mich vor Gott nicht als Sünder erkennen und bekennen will, und das kann man leider auch immer mehr beobachten in unseren Reihen, es steht viermal im Buch der Offenbarung und sie taten doch nicht Buße. Und immer mehr haben wir uns Mechanismen zurechtgelegt, um uns zu entschuldigen. Und das haben wir besonders seit Sigmund Freud gelernt. Und dank der Psychologie und die Umstände und die Erziehung. Und die repressive Moral, und man hat alles Mögliche angeschwärzt, nur nicht mehr zu erkennen, dass man selber gesündigt hat vor dem lebendigen Gott. Natürlich kommen auch andere Umstände hinzu, aber das Erste, was der Geist Gottes bewirkt, du bist schuldig, du bist sündig, du bist so, wie du bist, von Natur aus, vor Gott kannst du nicht bestehen. Da rufst du wehe mir, und das ist das Allerwichtigste. Dass ich das erkenne, wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, also damit meine ich jetzt nicht nach Jerusalem zu fahren, so schön das sein mag. Womöglich noch im Gartengrab oder da Calvary Berg, die Schädelstätte. Wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, also übertragen, mich vor Gott als Sünder zu erkennen und bekennen, dann vernehme ich eine andere Stimme. Die ist nicht laut. Aber dann vernehme ich dieses leise gesprochene Tetelestai, bezahlt. Und das ist das Allerwichtigste im Leben eines Menschen. Und ich darf erkennen, das, was aus weiter Entfernung aussieht wie eine Niederlage. Und wie viele haben diesen Schrei Jesu aufgegriffen, mein Gott, warum hast du mich verlassen, um zu sagen, Jesus ist doch an seiner eigenen Mission gescheitert. Wenn ich weit weg vom Kreuz bleibe, mich nicht bereit bin, vor Gott als Sünder zu deklarieren, dann steht es da als Ärgernis, als Torheit, als Schwachheit. Es gibt keinen Sinn. Und es wird ja auch der Widerstand immer größer. Wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, ich habe schon gesagt, mich als Sünder zu erkennen, da vernehme ich diese andere Stimme und darf erkennen, das ist ja in Wirklichkeit der allergrößte Triumph. Hier hat der ewige Gott in Raum und Zeit alles für uns getan. Und das ist das Wichtigste, liebe Freunde, macht das fest, dass ihr Vergebung eurer Schuld habt. Wir müssen einmal diese biologische Maschine verlassen, wir müssen einmal abtreten, bei einem früher, bei einem anderen später. Der eine merkt es womöglich, der andere merkt es noch nicht so, aber ohne Widerrede, es kommt der Tag, wo wir vor Gott antreten müssen. Was zählt? Und bitte macht das fest und wir ahnen nicht, welch ein Vorrecht wir haben, dass uns Vergebung der Sünden verkündigt wird und Gewissheit der Vergebung, denn das ist das, was der normale Mensch nicht weiß. Ihr habt das aufliegen, dieses Heft, diese letzte Nummer von Gemeindewachstum, da ist ein hochinteressanter Artikel, denn liebe Freunde, ich komme aus dem katholischen Erziehungssystem. Und es gibt im Katholizismus keine Heilsgewissheit. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, gerade auch bei der Papstbeerdigung, da ist er so ein heiliger Mann und dann skandierten sie Santo Subito, also sofort heilig sprechen und so weiter, aber er ist trotzdem Fegefeuer, man soll für ihn beten und Maria tut Fürbitte und Maria bringt ihn zum Thron Gottes und so weiter, aber betet für ihn. Es gibt das nicht im Katholizismus. Und das ist so dramatisch, obwohl die Zeit ja fortgeschritten ist. Ich lese das hier noch vor. Gespräche mit Katholiken. Und nehmt euch das mit. Liegt er bei euch hier kostenlos auf. Da hat dieser Gene Gibson, glaube ich, war das. Da ging denn eine Familie, feines Ehepaar, katholisch, haben die Riten nachvollzogen, aber in ihren Herzen leer und sie sehnen sich nach wirklicher Echtheit, nach Gewissheit. Und dann stellte er die Frage, die war etwas schockierend, wenn Sie heute Nacht sterben würden, fragte er, was glauben Sie, würde mit Ihnen passieren? Und die Frage möchte ich euch genauso stellen. Wenn ihr heute Nacht abtreten müsstet, wo geht ihr hin? Denkt nochmal daran, an diese Episode von dem Hans-Jürgen Eichblatt. Lass uns gehen, wir sind noch so jung. Ja? Und dann tot auf der Straße. Es wurde still im Raum. Keiner der vier war auf so eine direkte und wichtige Frage vorbereitet. Für sie als Katholiken war das kein Thema, über das sie sprachen. Das endgültige Schicksal war Teil eines großen Geheimnisses und man sprach besser nicht darüber. Schließlich brach Jane das Schweigen. Keiner weiß das. Woher könnte man das auch wissen? Nun, antwortet Mr. Gibson, würden Sie wissen wollen, ob Sie in den Himmel kommen? Wieder weiß Jane die Antwort, man kann es nicht wissen. Niemand weiß das, nicht einmal der Papst. Wahres Wort. Steht in den katholischen Dogmen. Verflucht ist, wer da sagt, er sei sich seines Heils gewiss. Und Rom hat nie widerrufen. Damit begann das Tridentinische Konzil, die Gegenreformation. Also, das sagen wir bewusst, Person und Lehre trennend. Weil es sind oft ganz prächtige Leute, aber hier diese Dogmen, die sind da. Ich möchte Ihnen gerne etwas aus der Bibel zeigen, bot Mr. Gibson an. Sie sagt, man kann es wissen, dass man in den Himmel kommt. Er schlug 1. Johannes 5, Vers 13 seiner Bibel auf und bat Jane, die sich mittlerweile als Sprecherin der Gruppe erwiesen hat, es waren insgesamt 8 Leute, den Vers laut vorzulesen. Jane nahm die Bibel und fing an, dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr ewiges Leben habt, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Als sie fertig war, schaute sie auf, als wollte sie sagen, also was ist damit? Mr. Gibson schaute ebenfalls verdutzt, er nahm ihr die Bibel ab, schaute kurz auf den Vers, gab sie Jane zurück und sagte, lesen Sie es bitte nochmal. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Sie starrte auf den Vers, versuchte herauszufinden, was Mr. Gibson so bedeutend daran fand. Versuchen Sie es noch einmal, bat Mr. Gibson. Wiederum las Jane den Vers 1, den Vers von 1. Johannes 5, 13, dieses Mal etwas langsamer. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr ewiges Leben habt. Sie machte eine genügend lange Pause, um zu hören, ob Mr. Gibson etwas einzuwenden hatte, und las dann weiter, dir glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Sie lassen einen Teil des Verses aus. Wirklich? Jane war verblüfft. Als Lehrerin mit 8 Jahren Erfahrung in einer katholischen Schule lehrte sie lesen. Jetzt erzählte ihr der Besucher, dass sie trotz 3 Versuche einen einfachen Satz nicht richtig lesen konnte. Jane war nicht leicht aus der Fassung zu bringen und versuchte es aufs Neue. Das habe ich euch geschrieben, auf dass ihr ewiges Leben habt, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Jane wusste, dass sie den Vers genauso wie vorher gelesen hatte und wartete jetzt nicht mehr darauf, korrigiert zu werden. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt, beklagte sie sich. Was mache ich falsch? Sie lassen das Wort Wissen aus. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Und schaut, hier ist ein Mensch in der Blüte seiner Kraft und seines Lebens und ist so in diesem Gefängnis, oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass er das nicht sieht, was schwarz auf weiß dasteht. Wir wissen nicht, welch ein Vorrecht wir haben, dass uns verkündigt wird, wir dürfen Gewissheit der Vergebung haben. Solches habe ich euch geschrieben, ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist die frohe Botschaft. Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Allerentscheidende. Und da müsste man die Leute, je mehr man sieht, dass wirklich die Nacht kommen wird, da niemand wirken kann, hinausrufen, mach diese Sache fest. Und ich schließe ab mit einem Zeugnis, das hat man mir in Brasilien erzählt. Und da ist mein Herz ganz neu aufgegangen. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr überzogen die Zeit. Halbe Stunde bin ich schon darüber. Habe ich noch. Ja, das ist jetzt euer Fehler, wenn ihr mir da so freimütig, ich habe ja das Charisma der Länge. Das erzählte mir ein deutschstämmiger brasilianischer Bruder, ein gewisser Peter Unruh, er ist Mennonit, hat in der Gemeinde in der Nähe von Curitiba, und da wurde der Gemeinde mitgeteilt, es gibt da eine Prostituierte namens Marilda, die hat AIDS, und man sollte sich doch um diese Frau kümmern. Und ein anderer Teil der Gemeinde sagt, nee, also damit wollen wir nun mit dieser Welt nichts zu tun haben. Die anderen sagten, ihr Christen, ihr freut euch, dass ihr da praktisch ewiges Leben habt und lässt die anderen verrecken oder verrotten oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Jedenfalls war dann dieser Pastor bereit, dieser Pastor Peter hinzugehen und mit ihr zu reden. Sie wollte geheilt werden. Im brasilianischen Fernsehen, da wird einen angeboten zur Zeit und zur Unzeit in religiösen Kanälen, wie Gott heilt, wie Gott gesund macht. Und wenn man richtig glaubt und dem Prediger genügend Geld gibt, wie man dann auch Erfolg hat und Wohlstand und so weiter. Er sagt ihr, du wirst sterben. Da hat sie ihn hinausgeschmissen. Ein paar Wochen, eine kurze Zeit danach musste sie wieder ins Krankenhaus und es haben mir die Ärzte, glaube ich, buchstäblich gesagt, bestellen Sie ihren Sarg, es hat keine Chance mehr. Hat sie ihn wieder gerufen und dann haben sie sich längere Zeit, mehrere Stunden unterhalten. Er hat ihr den ganzen Reichtum des Evangeliums dargelegt. Sie wird gefragt haben, ja, ich habe doch so mich in der Sünde gesuhlt. Ich habe doch im Prinzip alles gemacht, was Gott verboten hat. Kann Gott so jemand wie mir vergeben? Und dann wird er wahrscheinlich gezeigt haben, wie der Herr sagt, die Zöllner und Huren kommen wohl eher ins Reich Gottes als ihr, dass der Jesus gerade für solche gekommen ist und dass das Blut Jesu eben von aller Schuld und Sünde reinigt und es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Jedenfalls, sie muss es verstanden haben, denn als sie dann auf der Intensivstation war und er als Pastor durfte sie dort besuchen, riefen die 5 anderen Frauen, die mit ihr auf dieser Intensivstation waren, sofort als er reinkommt, was hast du mit der Marilda gemacht? Sie ist so völlig anders geworden. Sie ist 14 Tage danach gestorben und als sie starb, riefen die Ärzte an bei diesem Pastor und haben gefragt, wir möchten Sie kennenlernen. Wir haben noch nie erlebt, dass jemand, der AIDS hatte, so gestorben ist. Was haben Sie mit dieser Person gemacht? Und diese Marilda sagte zu den Ärzten, macht euch um mich keine Sorgen. Ich gehe zu dem guten Hirten. Der gute Hirte wartet auf mich mit ausgebreiteten Armen. Ich bete für euch, dass ihr auch den guten Hirten findet. Und da waren die Ärzte sprachlos. Das hatten die noch nie erfahren. Die hatten vielleicht mitbekommen, wie Patienten sie anklagen, dass der ihnen nicht mehr helfen kann und so weiter. Und hier sagt ein Sterbender, macht euch um mich keine Sorgen. Ich bete für euch, dass ihr den guten Hirten findet. Das ist die Gnade Gottes. Und liebe Freunde, wenn wir unser Sterbehemd anhaben, können wir das ebenfalls mit dieser Sicherheit sagen? Ich weiß, dass ich zum guten Hirten gehe. Ich weiß, dass ich versöhnt bin. Das ist alles möglich durch die Gnade Gottes. Solches habe ich euch geschrieben, der Glauben an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist das Wichtigste, was wir von diesen Ereignissen mitnehmen sollen. Wir sollen abrufbereit sein. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank, dass geschrieben steht, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Hab Dank für diese frohe Botschaft. Du rechnest uns die Schuld nicht zu. Hab Dank für deine Güte, deine Barmherzigkeit und dass du gekommen bist, um Sünder zu retten. Und Herr, ich bitte dich für meine Zuhörer, du kennst die Herzen. Du weißt, wir leben in einer Zeit, wo es uns immer noch äußerlich so gut geht, dass man oft diese geistlichen Dinge schnell verdrängt, nicht so wichtig nimmt, bis man wieder wachgerüttelt wird durch Ereignisse, die unerwartet hereinbrechen. Wir wissen nicht, wie lange es noch Gnadenzeit ist. Noch immer ist diese Tür offen, diese Tür der Rettung, von der du selber sagst, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Und ich bitte dich, Herr, dort, wo man diese Gewissheit nicht hat, dass man dies festmacht, dass man in deine Gegenwart kommt, dass man sich vor dir demütigt, dein Antlitz sucht, seine Bankrotterklärung, den Schuldbrief bei dir abliefert, aber dann auch weiß, dieses Wort Tetelestai bezahlt, getilgt. Du hast alles für uns mit deinem Blut diesen ganzen Kaufpreis bezahlt, gegeben. Hab du Dank, du treuer Erlöser. Amen.
Lasst uns miteinander das Lied 378 singen, Herr, weil mich festhält deine starke Hand. 378, die Strophen 1 bis 4.
Ich darf noch auf den Büchertisch hinweisen, also gerade im Zusammenhang mit Heilsgewissheit, das Buch hatte ich hier schon einmal mit, das weiß ich, von Rom zu Christus, 25 Zeugnisse ehemaliger katholischer Priester, die meisten aus der Neuen Welt. Liest sich wirklich spannend und dass Rom mächtig ist, ich glaube, das haben gerade die jüngsten Ereignisse gezeigt, das war die größte Beerdigung in der Geschichte der Menschheit überhaupt. So viele kamen bei keinem anderen Ereignis. Dann, auch das Buch hatte ich hier schon mit von diesem Standpunkt der Erschütterungen, dieses Antidiskriminierungsgesetz, diese neue Toleranz. Da kann man nachlesen, was sich da anbahnt und in welcher einer antichristlichen Zeit wir leben. Es hat, das war in Idee angegeben, aber es war so ein Spiegel-Interview, die Alice Schwarzer, also eigentlich unverdächtige Quelle, gesagt, Die Leute, denen das Prostitutionsgesetz der Bündnisgrünen geholfen hat, jetzt sind prostituierte ehrbare Damen, sagte sie wörtlich, sind die Zuhälter und die Menschenhändler. Es ist zutiefst antichristlich. Also das sind für mich solche Erdbeben, und dann jetzt kommt womöglich dieser europäische Haftbefehl, da wird die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht fallen im Mai. Das hat ganz weitreichende Konsequenzen, wie da entschieden wird. Und das kann man da nachlesen in Topic. Ich mache da Reklame, da liegen einige Exemplare kostenlos auf. Die liegen nicht umsonst auf, aber kostenlos. Sie kennen den Unterschied. Hier mit etwas Bangen erwähne ich das, weil wo ich hinkomme, wird der Alpha-Kurs immer populärer, und er hat ja auch gute evangelistische Elemente, aber er kommt also auch aus einer zutiefst mystischen Ecke, und das wird hier aufgezeigt, die Alpha-Welle. Deswegen habe ich das hier auch noch mitgenommen und weise etwas zaghaft darauf hin. Übrigens, der Nicky Gamble, der Begründer, war vor kurzem noch bei dem inzwischen verstorbenen Papst. Das ist also auch ein sehr stark ökumenischer, pro-katholischer Kurs, gibt auch einen katholischen Alpha-Kurs. Aber wie gesagt, da muss man auch gewisse Dinge differenzieren. Dann im Zuge dieses Pluralismus, die Weltreligionen, wenn einer heute sagt, dass eigentlich die christliche Religion zu bevorzugen ist, dann kommt ja sofort unter Druck heute. Das ist ja Diskriminierung. Alle sind gleich. Ich möchte all diesen Leuten, die das behaupten, sagen, gut, dann lebt er mal ein paar Jahre, besonders als Frauen, in einem Moslemland. Hier nicht groß theoretisieren, aber bitte geht nach Libyen oder Saudi-Arabien oder Nigeria oder so weiter. Und hier auf eine Neuerscheinung von Benedikt Peters, die Weltreligionen. Das ist also auch sehr informativ, und dann Gegenüberstellung von Bibel und Islam und dann auch die Länder ohne die Bibel und Europa mit und ohne der Bibel. Also da laufen heiß geschichtliche Zusammenhänge, und von daher möchte ich das auch wärmstens empfehlen, dass hier auch eine Neuerscheinung Terrorismus, Hintergründe, Fakten berichtet ist, so ein Autorenkollegium, Peter Hane und alle möglichen Leute und unter anderem auch Alexander Seibel einen Beitrag geliefert, der Terrorist in uns. Ich bin zuständig hier in diesem Buch für den Abschnitt für den Terroristen unter uns, in uns. Das nämlich das wahre Problem des menschlichen Herzens, ihre Füße einem Blut zu vergießen, ja, wäre eine Botschaft für sich. Ja. Das ist die Geschichte des Menschen. Weg des Friedens wissen sie nicht. Ihren Wege Vernichtung und Zerstörung, ihre Füße eilen Blut zu vergießen. So bündelt ja Paulus in Römer 3 den gefallenen Menschen zusammen. Und jetzt als letztes John Piper. Dein Leben ist einmalig, auch eine Neuerscheinung. John Piper gehört zu den begnadeten Verkündigern, den Amerika derzeit hat. Er ist so eine gelungene, seltene Mischung von hoher Gelehrsamkeit, großem Bibelwissen und brennenden Herzen für Jesus. Also seine Predigen, die sind eine Fundgrube, und ich habe die Veränderung gesehen im Leben meines Sohnes. Er hat eine Amerikanerin geheiratet, wohnt jetzt in Colorado, USA, und lädt sich jeden Morgen die Botschaften von John MacArthur und von John Piper runter. Und ich habe gesehen, dieses geistliche Wachstum, das er da mitgemacht hat. Und hier wird aufgezeigt, wir haben nur ein Leben, und es wäre das größte Unglück, dann das Ziel Gottes zu versäumen. Und wie man im positiven Sinne motiviert wird, doch jetzt wirklich dieses Leben in der Erfüllung bei Gott zu suchen und anzustreben. Und da gibt es auch nichts Erfüllendes. Soweit also die Hinweise auf den Büchertisch. Dann verabschiede ich mich hier offiziell. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen und das Allerwichtigste, Heilsgewissheit, denn dann sehen wir uns nicht nur hoffentlich hier wieder mal, wenn ihr mich noch einmal verkraften könnt, sondern auf jeden Fall dann in der Ewigkeit. Denn durch Gottes Güte darf ich wirklich sagen, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Und damit möchte ich die Ehre nicht mir geben, sondern dem Gott, der nicht lügen kann und mir alles vergeben hat. 2. Korinther 5, Vers 1, denn wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, zerfällt, haben wir ein Haus, das nicht mit Menschenhänden gemacht ist, ein Haus von Gott gebaut ist, das ewig ist im Himmel.